Omatasatz.
Omatasatz.
Omatasatz, ja. Wieder mal sind wir dabei beim Tip-Top-Podcast Humoralpathologie. Und ja, unser neues Konzept hat sich ja ein bisschen bewährt schon. Das werden wir jetzt wieder machen. Es wird also diesmal wieder eine einstündige Folge geben mit einem super tollen Thema und danach wieder so eine halbstündige Folge mit einem immerhin lustigen Thema.
Aber, sehr lustig, ja.
Ja, sehr lustig. Und ich bin immer noch Roger.
Je m'appelle Henning.
Ich bin Henrik, auch Barashabi.
Und Rocky Balboa.
Der Elfenbeauftragte.
Richtig. Genau. Der Elfenbeauftragte, der auch austeilen kann.
Das gefallen lässt von so einem blöden Elfen.
Ja. Genau. Und wir haben Ursprungsnamen zu verteilen.
Ja, wir haben diesmal eine Zuschrift bekommen von Christoph aus Frankfurt am Main, der nunmehr bekannt ist als Schopperpoto. Aber nicht nur Christoph möchte einen Ursprungsnamen haben, sondern auch sein Podcast, der da heißt Sneakpot.
Sneakpot, ist der über Schuhe?
Ja, genau, der geht um Turnschuhe. Nein, das ist ein Podcast über Sneak Previews, der nun bekannt ist als
Napanapi.
Das wird die Zuhörerzahlen in die Höhe schnellen lassen.
Das denke ich auch. Außerdem bin ich froh, dass es noch andere Leute gibt, die vor dem Deutschlandstart Verlobung auf Umwegen sehen mussten.
Ja, danke nochmal dafür.
Ja, also wir sind ja auch Filmfreunde zum Teil und manche gehen gerne in die Sneak Preview von uns. Mit manchen meine ich nicht ich. Ja, also das war's schon an Ursprungsnamen.
Ja, das war es an Ursprungsnamen.
Also an alle anderen Podcast-Besitzer, ihr merkt, es ist eine gute Idee, sich einen Ursprungsnamen zu fordern von uns, weil das natürlich automatisch Werbung bedeutet.
Ja, unter unseren 10 Hörern.
Da können wir uns
richtig
gar nicht dagegen wehren.
Also unsere Hörerschaft, die ist schon, also wenn man nach dem Elixier berechnet, schon in den 200ern drin. Naja, aber wir freuen uns über jeden, der unsere Sachen hört, ja,
nicht wahr? Was haben wir denn heute für ein Thema?
Also erstmal haben wir kein Thema, sondern erst haben wir Neuigkeiten. Und die Neuigkeiten sind, einmal habe ich einen kleinen Rückgriff zu unserem zu unserer letzten Folge, nämlich da ging es ja auch um Bibel-TV und ich hatte mich irgendwie ein bisschen gewundert mit diesem DVB-T und sowas und Bibel-TV.
Ja.
Und jetzt habe ich hier gelesen, seit Anfang August wird Bibel-TV in die terrestrische Fernsehgrundversorgung in München und Umgebung eingespeist. Und da sind anscheinend manche Leute ziemlich dagegen. Also es wurde Tele5 durch Bibel-TV ersetzt.
Oh Gott.
Ich meine, okay, das ist jetzt nicht, ja.
Kein Bud Spencer mehr für
mich. Ja. Keine geschnittenen Filme mehr im kleinen Fenster.
Ja, also das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Aber das Problem ist halt, dass Bibel-TV ja offensichtlich ein ziemlicher christlicher Propagandasender ist. Und dass der dann in dieser terrestrischen Fernsehgrundversorgung drin ist, das ist halt ein bisschen eine komische Sache. Und verstößt anscheinend auch gegen gewisse Regeln, für, die halt die Mediengesetze vorschreiben, was da drin sein darf und so. Naja, also das so als kleiner Rückgriff zum letzten Mal. Bei Bibel-TV kann man auch ganz gut online gucken manchmal.
Ja.
Aber der fehlt immer so die Hälfte aus lizenzrechtlichen Gründen. Das ist dann wie bei ARD und ZDF.
Ja, der keine Sport Bundesliga.
Fehlt, nee, keine Bundesliga. Und immer nur 7 Tage lang kann man das dann gucken. Ja, das war das Erste. Dann habe ich eine interessante Sache gelesen über, wieder mal aus dem Studienbereich. Da hatten wir letztens mal was über Leute, die Energiemedizin studieren konnten in Frankfurt. Und diesmal ist es darüber, dass an Berliner Unis anscheinend eine Regeln gibt, dass man anscheinend sich einschreiben kann und dann muss man sein Hauptfach festlegen und wünscht sich dann ein zweites Fach. Und wenn es das aber nicht mehr gibt, wenn das zweite Fach praktisch voll ist, dann kriegt man ein anderes zugeteilt. Das Problem,
was?
Ja, es ist schon an sich ein bisschen komisches System. Aber das Problem ist jetzt, dass es eben da jetzt einen Fall gibt, wo einer Atheistin Theologie zugeteilt wurde als zweites Fach.
Man muss ja nicht gläubig sein, um das zu studieren. Ich finde, da ist eigentlich nichts dran.
Schlecht. Ja, genau. Also, warum nicht? Und das Problem ist eben, wenn man jetzt sagt, nein, das mache ich nicht, dann verliert man anscheinend seinen Studienplatz.
Ist besser, als wenn man stumm ist und Gesang studieren muss.
Ja. Oh. Das wäre natürlich auch schlimm.
Aber das System ist schon sehr, sehr gut.
Ja.
Das lässt auf eine gute akademische Zukunft für Deutschland hoffen,
ja,
wenn einfach Leute irgendwas zugewiesen bekommen.
Das Nebenfach ist ja auch nicht wichtig.
Nö, eben.
Ja. Also es ist wirklich eine komische Sache und es zeigt auch, dass es ein bisschen komisch ist, dass man diese ganzen Sachen wie Theologie, also evangelische und katholische und jetzt im nächsten Jahr anscheinend auch islamische Theologie an den Universitäten studieren kann, weil man merkt eben doch deutlich, dass es nicht einfach normale Fächer sind, Weil man, ich meine, sie ist jetzt Atheistin, aber was ist, wenn sie jetzt eben Islamgläubige gewesen wäre und hätte dann evangelische Theologie studieren sollen? Das wäre noch unsinniger gewesen.
Ja.
Also, das war wieder mal, ja, Nachrichten aus dem spannenden deutschen Bildungsalltag. Und dann noch eine dritte Sache, die ich habe, was wieder aus dem Bereich, was, das kann doch gar nicht sein, kommt. Nämlich, ihr werdet euch vielleicht erinnern, das ist jetzt schon was her, das war am 20. Mai war Everybody Draw Mohammed Day, also alle sollten da Mohammed zeichnen. Das war so als Protest gedacht dagegen, dass es ja einmal diese kleine Aufregung gab, als bei South Park einmal Mohammed erschienen ist. Und dann haben die ja so direkt Drohungen erhalten und die machen sich da nicht so viel draus. Und eine Comiczeichnerin hatte dann halt gesagt, ja, sie möchte diesen Tag machen und hat da so ein bisschen Werbung für gemacht. Und diese Frau, die das gemacht hat, die Molly Norris, die hat dann natürlich auch entsprechende Drohungen erhalten und hat sich dann auch so ein bisschen wieder davon distanziert. Sie wollte halt wahrscheinlich keine großen Probleme damit haben. Da hatte sich das Ganze aber schon längst verselbstständigt und jetzt ist es so weit gekommen, dass sie jetzt ihren Namen ändern musste und sich verstecken musste und vom FBI beschützt wird, weil sie halt Angst haben muss, dass sie tatsächlich umgebracht wird, weil sie gesagt hat, sie möchte diesen Tag machen, wo jeder einmal Mohammed malt.
Ja. Okay. Ach so, ich dachte, das ist zum Burn-a-Koran-Day ausgerufen hat. Aber nee. Das ist ja zum Glück nicht so weit gekommen.
Nee. Also ich äußere mich jetzt nicht zu diesem Thema, weil ich Angst habe.
Ja, also das ist wirklich...
Ja, ich kann schon mal sagen, wir verscherzen es uns noch mehr mit dem Koran heute.
Also ja, der Koran kommt halt nicht so gut weg. Ne?
Ja, und noch eine vierte Neuigkeit habe ich. Wir haben einen Tipp bekommen von...
Oder?
Die uns geschrieben hat, dass vorletzte Woche im Dreisat eine Doku lief, alles fauler Zauber, das Übersinnliche auf dem Prüfstand. Und ich habe sie mir nochmal angeschaut auf YouTube und muss sagen, das ist definitiv eine Empfehlung an unsere Hörer.
Ja.
Da ging es vor allen Dingen darum, dass halt diese 10.000 Euro und was auch international gibt es ja auch 1 Million von skeptischen Wissenschaftlern ausgeschrieben wurde. Für jeden, der beweisen kann, dass er paranormale Fähigkeiten hat.
Genau.
Und da haben sie dann Leute eingeladen, so Windschulroutenläufer und so weiter, die das natürlich nicht konnten, obwohl sie sich ganz sicher waren, dass sie mit ihrer Windschulroute Muscheln aufspüren können. Dass sich auch ganz sicher waren, dass die Muschelstrahlung verstärkt wird, wenn man einen Joghurtbecherdeckel daneben legt.
Also das ist wirklich, zumindest den Teil habe ich auch schon gesehen und der war sehr gut. Also ich kann diese Doku auch empfehlen.
Die hatten auch noch Stromspüren, Wahrsager, umgekehrte Schwerkraft, Phänomene, und das Channeln von Engeln, was wir ja auch gerne mal haben dort drin.
Ja.
Und die hatten ein ganz interessantes kleines Video à la Michael Moore, so in Zeichentrickoptik über Wissenschaft versus Glauben. Warum es die Wissenschaft manchmal schwer hat, sozusagen solche Behauptungen zu widerlegen, die aufgestellt werden. Und da haben die, finde ich, eine ganz lustige Erklärung geliefert. Das war zum Beispiel, dass wenn jemand behauptet, dass Schneewittchen wirklich gelebt hat, dann sagen die, okay, die Beweislast liegt jetzt bei der Wissenschaft. Und die Wissenschaft geht dann los und versucht überall Spuren über Schneewittchen und die 7 Zwerge zu finden auf der Welt und geben Geld dafür aus und machen Ausgrabungen und sagen irgendwann, okay, wir haben keine Spuren gefunden, es ist wahrscheinlich nicht so gewesen. Und dann sagen aber die Schneewittchianer, klar habt ihr nichts gefunden, denn Schneewittchen ist ja auch ausgewandert mit den 7 Zwergen und auf den Mars gegangen und ihr müsst dort die Spuren suchen. Und außerdem wurde auch diese Auswanderung vom CIA und den Freimaurern und dem Vatikan vertuscht. Und damit haben die Wissenschaftler dann irgendwann keine Chance mehr. Und außerdem sind in der Zwischenzeit dann auch noch Dornröschen-Behaupter aufgetreten, die sagen, dass Dornröschen wirklich gelebt hat. Und es gibt dann so eine Art Lawine und da hat einfach keiner Chance, mit Wissenschaft was gegen zu machen. Das fand ich mal eine ganz lustige Zusammenfassung.
Stimmt. Ja, also das klingt sehr gut. Gut, und damit wären wir dann heute bei unserem Hauptthema angelangt. Was da wäre das Lebenswerk eines großen Mannes?
Ja, ein großer Mann, der auf der Seite fastwalkers.de, eine UFO-Seite, vorgestellt wird mit folgendem Text, den ich vielleicht mal kurz vorlese. Jo. Auf dieser Seite präsentieren wir einen Sprachwissenschaftler, für den Sprachwissenschaft nur eins bedeutet, Texte richtig zu übersetzen. Er benötigt hierfür keinerlei Code und auch keine Erkenntnisse anderer Sprachwissenschaftler, welche Fehler die Wissenschaft vorgibt, nur wiederholen. Seine Erkenntnisse erschüttern unsere gesamte Weltanschauung und sind deshalb auch bei Sprachwissenschaftlern unbeliebt, die, würden sie die Erkenntnisse ernst nehmen, ihre Forschungsarbeiten einmotten müssten. Sein Name ist Erhard Landmann. Da sich dieser Mann lieber mit dem Übersetzen uralter Schriften beschäftigt, beschäftigen wir uns damit, seine Erkenntnisse in geeigneter Weise zu veröffentlichen.
Ja, also sowohl fastwalker.de, super Seite,
ja,
und noch superer dieser Mensch.
Genau.
Ja.
Er ist sehr beliebt in den UFO-Kreisen und in nationalistischen Kreisen auch. Wie sind wir auf Erhard Landmann gestoßen? Wir haben erstmal einen Film von ihm
gesehen. Ja, wir haben einen Film von ihm im Netz gefunden. Der dreht sich über sein Buch Weltbilderschütterung, die richtige Entzifferung der Hieroglyphenschriften. Und das ist ein rund einstündiger Film, von ihm selbst vorgetragen. Er steht da in so, ja, so in von Mama gestrickten Weihnachtspulli.
Ich glaube, es ist sogar ein Polunder.
Das kann sein. Und er hat immer einen erhobenen Zeigefinger und einen Tageslichtprojektor, den er vor dir legt.
Modernste Präsentationsform.
Der ein bisschen zu nah an der Wand dran steht, sodass der Herr im Hintergrund dem hilft, die Folien die ganze Zeit hin und her
schieben. Den hört man auch manchmal. Manchmal so, jo.
Ja. Und dann hat er noch vom letzten Renovieren eine Teleskopstange übrig, die er dann immer zeigt.
Ja, das stimmt.
Der ist schon ein etwas älterer Mann, sollte man vielleicht sagen.
Ja.
So 60, 70 Jahre irgendwie in dem Bereich.
Ja, sicherlich.
Ja. Also dieses Video ist frei verfügbar, das könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr die Zeit habt.
Ja, es wird unter anderem auch auf fastwalkers.de gleich danach
gefeatured.
Sehr gut. Ja. Und worum geht's in dem Film? Also es geht in erster Linie darum, dass alle Schriften, insbesondere alle Hieroglyphenschriften, die es jemals gab auf der Erde, in Wahrheit falsch gelesen werden, da sie eigentlich Althochdeutsch gelesen werden müssten.
Das ist seine Grundthese.
Richtig, das ist seine Grundthese und die versucht er hier anhand allerlei Beispiele zu erläutern.
Ich glaube, weil Althochdeutsch ist die Sprache, die die Menschen damals gesprochen haben, als sie mit den UFOs zur Erde gekommen sind.
Genau.
Wobei man auch sagen muss, dass Althochdeutsch nur bedeutet Deutsch, was so ähnlich klingt wie modernes Deutsch, wenn man beliebige Buchstaben weglässt oder ersetzt, durch welche die ungefähr ähnlich klingen. Ja,
genau. Leider haben wir keinen Germanisten heute im Podcast. Hätten wir mal gerne einladen können,
der
das kann. Das,
wir vermuten einfach, dass das alles Quatsch ist.
Also wie er darauf kommt, ist Folgendes. Er nimmt sich eine Glyphe vor. Nehmen wir jetzt mal eine Maya-Glyphe von. Die besteht ja aus einer gewissen Anzahl an Strichen, Kreisen und Punkten.
Ja.
Und er wählt aus diesen Strichen, Kreisen und Punkten wahllos irgendwelche Striche raus und weist den Buchstaben aus dem lateinischen Alphabet zu und bildet daraus Worte, die auch einigermaßen wahllos dann nach Althochdeutsch klingen sollen.
Ja, genau.
Zum Beispiel habe ich mal mir in dem Video angeschaut, was er alles als Gott gelesen hat und es waren dann Kot, Diod, Deod. Also alles Mögliche, das heißt immer alles Gott bei ihm.
Genau.
Alles hat auch schön Buchstaben, die so ähnlich aussehen wie geometrische Formen. Also Kreise, Striche.
Also Cs kommen sehr oft vor.
Ja, genau.
O's.
Und was bei ihm ganz oft vorkommen, sind Vs, weil das sind ja immer nur Spitzen und Es, die denkt er sich immer irgendwo rein. Und E und V ist ja Ev, also ewig.
Ja, ja.
Also liest du so, jeder Glyphe steht irgendwo ewig.
Er findet tatsächlich immer sehr viel einsilbige Wörter.
Richtig, er findet immer sehr vieles und es ist auch alles völlig zusammenhanglos. Er sagt immer, also hier können Sie genau sehen, da steht Ev, also ewig. Und was das jetzt zu bedeuten hat, darauf geht er überhaupt nicht ein.
Ja, manchmal sagt er noch, und da steht Evkot, das heißt der ewige Gott.
Ja. Okay, danke. Und nun?
Aus dem All.
Und was ich auch noch sehr, sehr schön fand, also um das jetzt mal ein bisschen, vielleicht, was man ein bisschen anschaulich machen kann für unsere Zuhörer, es kennen ja praktisch alle aus dem Ägyptischen dieses eine Schriftzeichen mit dem Ägypter, der so komisch geht.
Ja, genau. Ja.
Genau.
Der so macht.
Richtig.
Ja, aus dem Musikvideo. Wisst, was ich
meine. Genau.
Wir machen das Bild rein.
Und da hat er auch herausgefunden, was da eigentlich steht. Da steht nämlich unten die Beine, das ist ein A. Mhm. Und der eine Arm ist ein T, der andere ist ein H, ein kleines. Und der Kopf ist ein O, also Achto. Ah, und das heißt Achtung in Form eines alten Mannes. Und er sagt dazu, du sollst Acht haben vor alten Menschen.
Ach so, ich dachte, Achtung, alter Mann.
Ja. Also wie bei ihm halt.
Das bedeutet, nimm dich vor alten Menschen in Acht.
Leute, nimmt die Kinder von der Straße.
Das beherzigen wir diese Folge mal.
Und was ich auch sehr schön fand, war das Hakenkreuz. Das ist ja H-I-L. Also jeder kann jetzt mal in Gedanken das nachzeichnen, ob er da irgendwo H-I-L liest.
Bei mir ist das L-L-L-L.
Das hätte ich auch gesehen. Genau. Und das heißt Heil. Und die Nazis haben das also seiner Meinung nach intuitiv gesagt. In Unkenntnis der Sache.
Das will ich nicht glauben. Ich denke, die wussten das schon.
Ja. Meinst nicht, dass halt einfach LL Cool J benutzt?
Also er ist mit einer unendlichen Fantasie ausgestattet.
Ja, das muss man echt sagen. Ja,
also sehr kreativ.
Ja, zeigt uns hier die Glyphen auf.
Ja, aber er wird ja nicht wirklich ernst genommen. Er sagte gleich am Anfang des Videos, was ich immer so ein bisschen, da ist man immer Mitleid mit ihm, wo er sagt, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und dieses dicke Buch geschrieben. Ja. Und er hat unter eigenen Kosten verlegt und keiner wollte es verlegen. Ja, weil die Verlage das nicht verlegen wollten.
Ja.
Apropos Kosten und Mühen,
er sagt auch zwischendrin in einem Video, dass er aus Kostengründen nur Schwarz-Weiß-Folien auflegen kann.
Ja. Die selbst gemalt sind zum großen Teil.
Ja, genau.
Konnte er sich keine bunten
Stifte leisten.
Und anstatt viele Folien zu machen, hat er eine genommen, wo er ganz viele Sachen draufgeschrieben hat, ja, und dann wird immer die Folie so ganz wenig hin und her geschoben.
Und also seine Erkenntnisse sind abenteuerlich, aber man kann sich's ruhig mal anschauen. Es trägt sehr zur allgemeinen Belustigung bei.
Ja. Und es ist auch durchaus wieder ein interessantes Beispiel dafür, wie Leute sich so, der konstruiert sich ja praktisch seine eigene Wissenschaft aus dem, was er da sieht oder denkt zu sehen, obwohl das ja offensichtlich sowas von nicht da ist. Also wie er dann sagt, ja, also hier, da ist sogar in dem Haar sind noch Buchstaben eingearbeitet. Hier ist ein I, ein A, ein E, ein N oder sowas. Und das sind einfach nur so Kringel.
und selbst wenn, als er hat er keinerlei Schlussfolgerung daraus, aus diesen Buchstaben, die er da sieht. Meinetwegen steht da ab und zu mal Gott drin, aber was sind das dann für doofe Texte, die immer nur, wo immer nur steht, ewiger Gott, ewiger Gott, ewiger Gott.
Manchmal steht auch Allgott.
Ja. Er sucht aber auf jeden Fall.
Und was ich auch noch sehr herrlich fand, da war diese eine Passage, in der dieses Schriftsystem der Maya durchleuchtet, dass man zum Beispiel die Zahl 3 sind, aber nur 3. Ja. Drei waagerechte Striche.
Das stimmt aber nicht.
Das stimmt nämlich nicht, weil in Wirklichkeit steht da eigentlich ganz klein was und da ist einfach nur die Tinte breit gelaufen.
Ja, die Tinte, mit der ich sie in Stein geschrieben habe damals.
Aber er sagt ja, wenn das in Farbe wäre, wird man das alles sehen.
Genau.
Ja, das ging ja nicht.
Weil er hat das war eigentlich ganz interessant, den Vergleich, den er gemacht hat, praktisch den Beweis mit Firmensigniers.
Ja.
Also heute sagt man da Logo, aber eigentlich heißt das Signier.
Ja.
Hat er gesagt zumindest.
Ja. Und das habe ich auch so in Siegelkunde gelernt.
Ja. Also praktisch, er zeigt so von Firmen einfach die entsprechenden Logos und das sind ja auch oft eben der Firmenname, der dann irgendwie auf eine schöne Art dargestellt wird.
Ja.
Und so ungefähr interpretiert er das. Aber das beschränkt sich ja auch nicht nur auf die Hieroglyphen.
Nee, also es ist auch die arabische Schrift und Keilschrift und so, also Raufasertapete und so.
Ja.
Das ist ja auch. Also alles Mögliche.
In meinem Text gleich ist es auch so, dass zum Beispiel ja die arabische Schrift ist ja einfach nur lateinische Schrift um 90 Grad gedreht.
Ja, genau, stimmt.
Und das ist einfach gute Sprachwissenschaft. Also ich habe irgendwie gedacht, wenn Noam Chomsky und Umberto Eco tot wären, dann würden die sich im Grab umdrehen.
Ja, er sucht ja auch ständig Unterstützung, halt auch nicht indoktrinierte Sprachwissenschaftler.
Das wäre doch was für uns.
Ja, das ist auch ein Aufruf auf der Seite, auf fastwalkers.de, also weil sie ihn ja veröffentlichen. Veröffentlichen sie auch seinen Aufruf, der sucht halt gleichgesinnte Sprachwissenschaftler, die weiter an weltbilderschütternden Hieroglyphen Erkenntnissen mit ihm arbeiten wollen.
Ja, also wer das vorhat, kann das auch gerne tun. Genau. Wir geben unser Okay dafür.
Ich würde sagen, wir machen direkt weiter, weil wir haben noch eigentlich so viel zu sagen über ihn. Also Henrik, du hattest eine Einführung noch irgendwas?
Ja, er hat verschiedene Artikel ja veröffentlicht oder werden von ihm veröffentlicht auf Fastwalkers und da gibt es zum Beispiel Sodom und Gomorra, Sodomiat Gomorra, Fragezeichen. Oder außerirdische Einwirkung auf die Geschichte, Religion und Geheimgesellschaften, die nackten Frauen vom Voynich nicht Manuskript und alle möglichen spannenden Themen. Das hat mich etwas überfordert alles, deswegen habe ich mir einfach mal den ersten Artikel angeschaut über Sodom und Gomorra. Ich finde, er hat aufgezeigt, warum der zu Recht sehr umstritten ist, der Herr Landmann, und deswegen habe ich mir ein paar Teile mal rauskopiert und fand schon mal gut, wie der Artikel quasi als sprachwissenschaftlicher Artikel gedacht anfängt. Und zitiere mal hier: Ich kannte eine kluge und politisch weitsehende Person, die leider verstorben ist und die Partei der Grünen in Deutschland als die Partei Sodoms und Gomorras bezeichnete, weil sie von Altkommunisten unterwandert war und die wahren Probleme der Überbevölkerung und Umweltzerstörung an eine linke Ideologie verraten hat und stattdessen umweltpolitische Kinkerlitzchen betreibt. Aber es soll ja keineswegs um einen politisch motivierten Artikel gehen, sondern um die Einleitung zu einem sprachwissenschaftlichen Artikel und um die Fragen, hat es Sodom und Gomorra wirklich gegeben? Das ist schon mal eine sehr gute Einleitung, finde ich.
Das finde ich auch sehr gut, weil, also ja, das ist ja bei den Grünen, das ist ja wie in Sodom und Gomorra, die haben auch den wahren Naturgedanken verloren und haben nur noch Naturkinkerlitzchen gemacht, weil sie von Altkommunisten unterwandert waren.
Ja, genau, unterwandert. Und dann fragt er weiter, Fragen, worum es sich der Artikel beschäftigt. Gab es vielleicht mehrere Sodoms und Gomorras? Hießen die Städte wirklich Sodom und Gomorra? Was berichtet die Vulgata, also die lateinische, in Anführungsstrichen, Christenbibel und andere Schriften, Kommentarschriften zur Bibel, wie beispielsweise die des Hieronymus zur Genesis?
Also du musst dann noch sagen, warum lateinisch in Anführungszeichen steht.
Ja, das kommt noch weiter unten im Artikel dann. Also, und dann geht es einfach weiter, indem da steht was drüber, dass die Bibel in ihrer theodischen Übersetzungsweise, also theodisch ist die Altdeutsche, das ist das Wort irgendwie dafür, die er benutzt nach Landmann, also nach ihm. Eigentlich geht die Geschichte um die Zerstörung Sodom und Gomorras darum, wie außerirdische Raumschiffe diese Städte oder irgendwas zerstört haben. Und dann geht's weiter, nachdem das die erste Seite von 6 Seiten ist, mit etwas Latein-Bashing, indem er schreibt: Gehen wir also in medias res, wie der Lateiner sagen würde. Nur, dass dieser Satz etwas anderes aussagt, als der Lateiner glaubt. Medias res, mit dem Asch stieg auf. Also mit dem gleichen Asch, aus dem das Erdpech fiel und das man deshalb bis heute Asphalt nennt. Sie sehen, aus jedem, in Anführungsstrichen, lateinischen Satz kann man spielend leicht einen Satz in theodischer Sprache machen, vorausgesetzt man beherrscht diese Sprache richtig und gleichzeitig kann man die Lateiner lächerlich machen, obwohl dies natürlich nicht mein vorrangiges Ziel ist.
Ja, ja.
Also es wäre mir lieber, viel lieber, sie zur Einsicht zu bekehren.
Also ganz kurz nochmal zur Erläuterung. Asch, weiß ich jetzt, ist die fliegende Untertasse.
Genau.
Ja?
Das habe ich auch schon gelesen.
Ich dachte Asch wäre einfach Asche.
Nein, Asch ist die fliegende Untertasse.
Und warum heißt dann Asphalt so?
Das ist egal.
Okay. Aber da gibt es auch noch ein paar gute Erkenntnisse in meinem Text drüber.
Okay.
Da würde ich freuen. Also da hat er immer sehr viele Seitenhiebe einfach so in seine wissenschaftliche, sprachwissenschaftliche Betrachtung reingeschrieben. Und dann geht er weiter einfach so zum Koran. Und da schreibt er, das Wort Wagen als Raumfahrzeug leitet uns über zum ebenfalls total falsch übersetzten Koran. Koren, in Altdeutsch versuchen, prüfen und keinesfalls Buch, wie die Muslims behaupten. In Sure 33, Vers 59, siehe Abbildung 1, in der berühmt-berüchtigten Stelle, die angeblich das Verhüllungsverbot oder Kopftuchgebot enthält, was schon zu zahllosen Prozessen führte und den deutschen und europäischen Steuerzahlen Unsummen kostete, stehen diese, lesen Sie Abteilung 1 selbst, da ist dann ein Beispiel, da ihn der Wagen ins All hochgefahren oder, da hier 2 Lesarten möglich sind, da im Wagen ins All hochgefahren. Wenn dies kein wunderbarer Satz in altdeutscher bzw. theodischer Sprache ist, dann gibt es keine altdeutschen Sätze.
Okay, können wir mit leben.
Ja. Und dann schreibt er, dass die Orientalisten ja andauernd Ehrenauszeichnungen bekommen und das für ihre angeblich wissenschaftliche Arbeit.
Diese Orientalisten.
Ja, und dann macht er weiter mit Koran-Bashing. Der Koran gilt als unübersetzbar. Für gläubige Muslime gilt die Unübersetzbarkeit als Beweis einer göttlichen Herkunft. Mehr kann man Logik nicht verdrehen. Warum sollte Gott von den Gläubigen die Erfüllung von Pflichten und Gebote erwarten, die sie gar nicht zur Kenntnis nehmen können? Weil man die Schrift um 90 Grad dreht und nicht erkennt, dass sogenannte lateinische Buchstaben vorliegen und die dahinter stehende Sprache erkennt, wird der Koran nicht richtig übersetzt. Und dann gibt da wieder ganz viele Abbildungen, wo man sich das anscheinend angucken kann.
Ich nehme an, da steht ewig, oh Gott, ewig, oh Gott, ewig,
oh Gott. If Gott.
Genau, und dann kommt nämlich später,
Code.
Nach diesen ganzen Beispielen, die er dann da erläutert,
der steht dann... Er spielt gerne EverQuest und Call of Duty.
kommt er dann da auf das Fazit beim Koran irgendwie. Deutlicher kann man nicht beweisen, dass auch die Muslims einst an den Sachsengott Eli glaubten, wie auch Christen und Juden und die ganze religiöse Welt und keineswegs an Allah.
Also wenn das Sarazin erfährt.
Ja, und danach ist der Artikel eigentlich schon zu Ende. Nur davor kommt nochmal, dass er ganz lange darüber schreibt, wie Latein ist, dass es das eigentlich nicht gibt und dass es eigentlich Deutsch ist und dass viele Schüler genau. das nicht verstehen und gequält werden in den Gymnasien, weil sie das lernen müssen, obwohl das ja eigentlich, weil sie es gar nicht verstehen können, weil es Deutsch ist.
Genau.
Und sie das nicht so gelehrt bekommen. Und macht danach so eine Art Propagandaschrift für seine Sprachwissenschaft. Und so läuft eigentlich der ganze Artikel ab und es hat eigentlich im Endeffekt gar nichts mehr mit dem Anfang des Artikels zu tun. Und so, es ist eigentlich nur ein ganz langer Rant irgendwie.
Ja.
An diesen ganzen Sachen kann man ja auch eigentlich ganz gut sehen, dass er jetzt nicht nur auf UFO-Seiten recht beliebt ist, sondern ja auch an diesen rechten nationalistischen Seiten, weil er ja alles auf die deutsche Sprache und ja. auf den Gott sozusagen zurückführt und einfach allen anderen Göttern sagt, dass es die nicht gibt, weil sie eigentlich nur falsch übersetzt worden sind.
Auf Evcott.
Ja. Deswegen ist das natürlich recht recht dankbares Futter für die.
Ja. Gut, und er ist nicht nur ein genialer Sprachwissenschaftler, sondern er ist auch ein begnadeter Geschichtswissenschaftler. Also er hat zum Beispiel in einen Artikel geschrieben, der heißt Null, der Schwindel mit dem Jahre Null. Und die Einleitung ist sehr gut, die lese ich mal kurz vor. Schon in der Schule in den ersten Geschichtsstunden wunderte ich mich, warum bis zum Jahr Null rückwärts gezählt worden sein soll. Und auch die Lehrer wussten darauf keine Antwort. Auch nicht auf die Frage, warum etwa zwischen den Jahren 400 und 800 unserer Zeitrechnung kaum etwas passiert sein soll. In keinem Land Europas, keine bekannten Herrscher, angeblich nur die sogenannten Merowinger, keine erhaltenen Bücher und Chroniken, keine großen Schlachten, keine bedeutenden Volkswanderungen, die man sonst immer so leicht erfindet, sogar von Völkern, die es nicht gab, nichts.
Also darf ich da mal ganz kurz einhaken?
Natürlich.
Keine bekannten Volkswanderungen. Ich meine, gerade die Zeit, die er hier angibt, ist die große Zeit der Völkerwanderung in Europa. Ja,
aber nur von den angeblichen Merowingern. Also es ist schon, fängt schon sehr gut an. Also interessant fand ich den Anfang, diesen mit dem, ich wunderte mich, warum bis zum Jahr Null rückwärts gezählt worden sein soll.
Ja, auch falsch.
Also anscheinend hat, ich dachte, das ist jetzt halt so eine Metapher, aber ja. der ganze Artikel ist so aufgebaut, als hätte er wirklich gedacht, dass man bis zum Jahr Null praktisch rückwärts gezählt, also minus, jetzt ist das Jahr minus 10 oder ja. sowas. Und das ist so ein bisschen komisch. Und was er halt da sagt, also eigentlich das Problem, er will jetzt beweisen, dass es das Jahr Null nicht gegeben hat. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das, dass das Jahr Null nicht gegeben hat? Aber die Frage hat sich mir nicht beantwortet am Ende des
Textes. Was ist das überhaupt für eine dumme Frage? Das ist doch einfach nur irgendeine Zählung, die da halt irgendwie festgelegt wurde.
Es ging in dem Artikel auch um die Frage, wie man es erklären kann, dass zwischen den Jahren 400 und 800 angeblich überhaupt nichts passiert. Ja. sei.
Genau, und erklärt das ja so, dass praktisch beim Wechsel vom julianischen Kalender auf den gregorianischen Kalender, was übrigens nicht von einem Kaiser Julius herkommt, sondern von den Ahnen aus Jul, und was Jul ist, werden wir später noch erfahren, dass praktisch bei der Umstellung hat man ja 10 Tage weggelassen, weil sich ja, der wurde ja eben deswegen eingefügt, weil sich das Osterfest so stark verschoben hatte. Und jetzt hat er aber nachgerechnet, dass man eigentlich nicht hätte 10 Tage ersetzen müssen, sondern 13 Tage. Und diese 3 Tage, die fehlen, führt er darauf zurück, dass es halt kein Jahr 400 bis 800 gab, sondern dass die frei erfunden worden sind. Nicht wahr?
Ja, beziehungsweise, dass der julianische Kalender eben nicht von Gaius Julius Caesar, den wir alle kennen, stammt, sondern von Kaiser Julian, der angeblich im Jahre 396 regiert haben soll, nach Auffassung von Landmann. Ich habe mal nachgeschaut, also er ist 393 gestorben. Stimmt auch nicht so ganz. Und das einfach durch diese 400-jährige Verschiebung ungefähr, die ausschließlich auf die Entschlüsselung des Begriffes julianischer Kalender irgendwie zurückführt. Also keinerlei Quellen oder sonst irgendwas, die belegen, dass die andere Reform tatsächlich irgendwann 40 vor Christus oder so stattgefunden hat. Und daraus schließt er eben diese 400-jährige Lücke.
Ja, also
mathematisch geschickt.
Er hat es halt so ausgerechnet, aber so was richtig dahinter steckt nicht. Vor allem, weil er eben ja offensichtlich daraus hinaus will zu beweisen, dass es das Jahr Null nicht gegeben hat. Und ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll eigentlich, das Jahr Null hat es nicht gegeben.
Also diesem Artikel fehlt jeglicher Zusammenhang zwischen den einzelnen
auf jeden Postulaten. Fall. Aber er bringt gute Beispiele zwischendrin. Nämlich zum Beispiel sagt er, dass Alexander der Große, der hat im heißt eigentlich nicht Alexander, sondern der ursprüngliche Name ist Alexandu. Und das kann man unterteilen in Al, E und Xandu. Und das heißt, der vom Allgott E Gesandte.
Ja, Xandu.
E.
Ja, aber E ist immer der Gott, das ist ganz haftig. Genau, ja, wie eben auch Eli.
Ja. Aber vielleicht ist es auch Alf aus Xanadu. Also das sagt er, dass das eben so ist. Und auch in Buddha hieß er eigentlich Bote aus dem Weltall.
Ja. Ja.
Und davon kommt auch das Wort Buddha-Brot. Und also lauter so Sachen kommen da wieder vor. Und dann das Fazit möchte ich noch kurz sagen, was er macht. Unsere alte, offiziell überlieferte Geschichtswissenschaft mit ihren gefälschten Daten, Geschichtszahlen und falsch übersetzten Texten ist also kein Pfifferling wert. Und Studenten der Geschichtswissenschaft, die heute auch noch Studiengeld blechen müssen, bekommen nichts für ihr Geld. Aber unsere etablierten Historiker ficht das nicht an. Ebenso wenig wie unsere Hofschreiber, Wissenschaftsjournalisten und unsere religiösen Prediger. Warum auch, wenn man auch vom Unsinn erzählen glänzend leben und dies schon seit lange vor dem Jahr Null, das es nie gegeben hat.
Ja, er steht wirklich allein gegen alle da.
Ja, das macht er aber immer. Bei mir war am Ende des Artikels auch eigentlich genauso eine... Ja,
sehr gute Fazit.
Und ich möchte kurz sagen, dass diese flammende Rede gegen das Geldverdienen mit Unsinn erzählen in dem Magazin 2000 Plus erschienen ist, einer esoterischen Zeitschrift, wo auch sonst viele interessante Dinge drinstehen.
Ja. Leider, wenn die nicht so teuer wäre, würde ich mir die auch immer gerne kaufen zur Unterhaltung. Aber ich will denen auch kein Geld geben.
Ja. Gut, so viel von mir erstmal. Ja, wir sind wieder zurück aus unserer Pause und jetzt wird uns Henning was Interessantes erzählen.
Ja, ich habe mir mal den Artikel mit dem Namen Tiernamen vorgenommen oder auch Tiernamen oder warum das Känguru und die Stadt Aschaffenburg den Darwinismus und die falsche Sprachwissenschaft widerlegen.
Das macht gleich Lust auf mehr.
Genau, und in dem Artikel beweist er halt anhand von Tiernamen und halt auch anhand dem Namen von Aschaffenburg, dass die Menschen damals wie die Tiere auch aus dem Weltall auf die Erde gekommen sind.
Aschaffenburg.
Hat da die Affen hingebracht? Nein.
Du hast es schon fast erfasst. Und ich möchte hier mal ein paar Stellen vorlesen oder kurz zusammenfassen. Also er legt folgendermaßen los. Sehen wir uns ein paar Worte für Tier in einigen Sprachen an. Altdeutsch Tior, Dior, Tiur, Diur. Weist auf die Galaxie Ur, die Urgalaxie hin.
Ja, weil die letzten vier Wörter klingt so.
Ja. In vielen Sprachen heißt Tier Animal, was nicht beseelt, belebt heißt, wie die offiziöse Sprachwissenschaft behauptet, sondern Ahn im All. Genau, und dann fährt er in dem ganzen Artikel fort, indem er uns Tiernamen präsentiert und die auflöst.
Okay. In ihre
altdeutsche Bedeutung. Fange ich mal an. Ja. Erstes Orang-Utan. Der Uran Gutan, der gute Uran.
So ein Quatsch.
Der
ist ja nicht Uran Gutan.
Aber so ähnlich.
Manchmal muss man manchmal ist das Adjektiv hinter dem Nomen und manchmal ist es vor dem Nomen im Altdeutschen.
Und ja, gut. Was ist mit dem anderen Orang? Das gibt dann auch so ein Orang.
Der ist ja nicht von Belang.
Okay.
Das zweite Tier ist der Kaiman. Das kommt von Kaumann, wegen seines gewaltigen Gebisses.
Das ist auch was für ein Blödsinn, der
kommt. Der Meister der Eselsbrücken.
So lerne ich Vokabeln, aber so lerne ich nicht die Herkunft von Tieren.
Der Kaumann.
Ja, das gibt's gar nicht.
Aber es wird eigentlich nur besser. Für das dritte Tier lese ich mal wieder einen kleinen Abschnitt vor. Pferd selbst heißt im Niederdeutsch-Holländischen Part und liefert das Grundwort für weitere exotische Tiere. Der Leopard ist also das Löwenpferd. Und der Gepard, das Gehhendepferd, das wegen seiner ungeheuren Geschwindigkeit abgeht, wie die Feuerwehr. Also das abgehende Pferd. So, an vierter Stelle erklärt er dann die Wörter aus dem Titel, also Känguru und Aschaffenburg.
Ja. Und was sagt er da?
Okay. Da lese ich wieder kurz Abschnitte vor, weil ich kann es nicht besser formulieren. Das von uns heute benutzte Wort Känguru ist ja eine englische Angleichung an das australische Urwort. Wie lautet also die australische Urform des Wortes? Kankaruk, der rockartige Gang. Wunderbares Altdeutsch.
Wunderbar.
So, und jetzt zu Aschaffenburg. Nehmen wir den Namen der Stadt Aschaffenburg. Man spricht ihn gewöhnlich und falscherweise Aschaffenburg aus. Aber das würde bei einer etymologischen Untersuchung über die Bedeutung dieses Namens keinen Sinn ergeben. Richtigerweise muss es Aschaffenburg heißen. Askaburgensis. Die Burg der Affen aus dem Asch. Asch, Aska ist die Untertasse, der Asch. Die dort lebenden Leute sagen deshalb auch im Dialekt Ascheburg oder Ascheberg. Es ist also ein unmissverständlicher Hinweis darauf, dass hier Affen aus einem Raumfahrzeug unter das Form, Klammer auf, fliegende Untertasse mitgebracht worden. Und jede Menge Tiernamen weisen ebenso darauf hin.
Das ist der eindeutige Beweis. Lückenlos.
Ja, als Noahs Arche war ja kein Schiff. Doch, es war schon ein Schiff, aber nicht das, was ihr denkt.
Arche, meinst du Asch?
Asch von E?
Es passt alles. Okay, fünftens. Das Nil- oder Flusspferd. In vielen Sprachen Hippopotamus. Schippopotamus. Aus dem Raumschiff des Poten. Und Pote heißt Bote.
Okay. Ich dachte, Buddha heißt Bote.
Ah. Ja, auch. Das ist alles dasselbe Wort. Auch Wotan heißt auch Bote.
Ah, ja.
Sechstens. Der Büffel. Der Buffalo oder Buffalus. Ist der aus dem Bu, dem Bau, eine andere Bezeichnung für Raumfahrzeuge, gefallene.
Also heißt eigentlich jedes Tier, ich komme aus einem Raumschiff.
Oder aus dem Gefängnis.
Bau ich heißt oder ich bin rausgefallen. Das musst du sich mal vorstellen.
Das Hippopotamus, nein, der Büffel, fällt aus dem Raumschiff raus.
Und ganz am Ende schreibt er, für die Skeptiker hier noch ein Genickschlag.
Okay.
Genau, es kann ja wohl unmöglich sein, dass zwei Tiere, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, denselben Namen tragen. Nämlich Otter. Es gibt ja zwei Tierarten, die Otter heißen. Einmal die Nagetiere und dann die schlangenartigen Tiere.
Ja.
Und wie kann man sich das erklären? Otter kommt nämlich von Ott-Tier, das Tier aus der Galaxie Ott.
Ach.
Die hatten wir schon mal in irgendeinem Podcast vorher, oder?
Richtig? Nee, aber die kommt nachher noch ganz ausführlich in dem Artikel Die Frauen vom Planeten Fee oder so.
Schön. Genau. Aber es geht noch weiter. Die Japaner bezeichnen die Bärenrobbe als Otosei, das heißt das Eitoste Ott. Das habe ich nicht verstanden. Das erklärt er auch nicht weiter.
Aha.
Außerdem sprechen die Japaner das nicht Eios, sondern Ei. Aber.
Ja, aber es ist einfach rückwärts wahrscheinlich. Ei, Tos, Ott. Also das Ei aus dem Ott.
Und das ist irgendwas mit Toast. Naja. Ja, auf jeden Fall sind das, glaube ich, genug Beweise dafür, dass wir alle aus dem Weltraum stammen.
Ja,
Und ich möchte deswegen auch mit den Worten von Erhard Landmann das Ganze beenden. Gute Nacht, Herr Darwin. Gute Nacht, du falsche offiziöse Sprachwissenschaft. Ausrufezeichen, Punkt.
Schön.
Oh, danke. Ja, sehr gut. Ich bin ein bisschen ausgelaugt, aber es war ein guter Beitrag.
Ja, auf jeden Fall.
Da gibt es eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen, aber ich wollte doch noch kurz was über den Artikel Die Frauen vom Planeten Fee erzählen.
Ja, sind die auch so 50 Meter groß, oder?
Darüber lässt er sich gar nicht, er ist auch Sprachwissenschaft.
Ach ja, stimmt.
Kein Xenobiologe.
Kein Größenwissenschaftler. Du Verrückter. Naja, auf jeden Fall in diesem Artikel schreibt er alles Mögliche über die über den Ursprung des Wortes Fee und in was für Arten und Formen, die überall vorkommen, ist alles gar nicht so wichtig. Ein großer Schluss, zu dem er kommt, ist vor allem bei der Betrachtung der irischen und britischen Mythologie, der Oralinda-Chronik, des Wollnich-Manuskripts, das er immer wieder gerne anführt, und die Analysen der Sprachen unter dem Begriff Fee, Wenn die näher betrachtet werden, so ergeben sich folgende Punkte. Erstens, Feen haben ganz eindeutig mit Raumfahrt und UFOs zu tun. Wer hätte das gedacht?
Ganz eindeutig.
Und zwar besonders mit der Galaxie Oort. Zweitens, Feen haben mit der Ahnenschaft der Menschheit und deren Herkunft aus dem All zu tun. Und zwar die guten Feen.
Nicht die böse
Feen. Nicht die bösen, die sind für Sexualität zuständig.
Die so. Fee-Utan also.
Ja. Und ein guter Beweis dafür, dass die Feen aus dem All kommen, ist zum Beispiel das Wort Halloween, das, wie man leicht erkennt, die Alo-Feen, also die Feen aus dem All sind. Ja. Und so geht das die ganze Zeit.
Die Alo-Feen.
Ja. Und ein weiterer Beweis, den er bringt, es gibt Zehntausende, um nicht zu sagen Hunderttausende Entführungen durch sogenannte UFOs, in denen Männer zu angeblichem Sex mit Frauen genötigt werden.
Zu angeblichem Sex.
Herr Landsmann. Hören Sie sich denn selber zu?
Ich dachte immer, das läuft bei solchen Entführungen genau andersrum.
Ja, und Männer kriegen auch nur was in den Hintern. Ja.
Das meinte ich.
Na, so. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal seine ganzen mysteriösen Erkenntnisse zur Galaxie Oort zusammentragen, weil er das auch sehr schön gemacht hat am Ende des Artikels. Die berühmten Pyramiden in Mexiko liegen in Teotihuacan, also Teotihuacan. Der Wagen, das Raumschiff von der Galaxie Oort. Wer hätte das gedacht? Pyramiden, das Wort sagt es selbst. Pyramiden, Feuer meiden. Waren keine Herrschergräber, sondern Landeorte für Raumfahrt-Mutterschiffe. Eindeutig bei dem Wort Feuer meiden. Ja. Ja. Deshalb fand man auch riesige Brandspuren in den oberen Teilen der ägyptischen Pyramiden. Auch das Buch
Sollen die da drauf gelandet sein, die Raumschiffe?
Ja, was bietet sich denn mehr an zum Landen als eine Spitze? Okay. Auch das Buch Exodus der Bibel ist keineswegs über den Auszug aus Ägypten eines jüdischen Volkes, das es als Volk niemals gab, nur als Religionsgemeinschaft viel, viel später. Das Ex, Ech, Eck, der Kuhn, der Ger, das Triex, Triek, Dreieck. All dies sind Bezeichnungen in alten Texten weltweit für die riesigen dreieckigen UFOs, die auch heute noch fast täglich gesehen werden. Weltweit aber besonders oft über der Nordsee, Alaska und Kanada. Ex Ottus heißt also das dreieckige Raumfahrzeug aus der Galaxie Oort. Natürlich. Und da es in dieser Galaxie nicht nur den Planeten Fee gibt, nach dem unser Februar genannt wurde, sondern auch den Planeten Sept, so kommt im Buch Exodus oft das Wort Septuaginta vor. Septuaginta, der Wagen vom Planeten Sept da. So ein Blödsinn. Also zumal er vorher behauptet hat, Huacan hieße Wagen und jetzt ist es Uagin. Also bei ihm ist immer alles so, ja, was ähnlich klingt. Das
verschleift ja auch immer.
Ja.
Das sind verschiedene Dialekte.
Ob das Wort Septuaginta oft in Exodus vorkommt, weiß ich nicht, weil Septuaginta ist ja die Bezeichnung der ältesten Bibelübersetzung.
Ja, ist doch vor allem auch griechisch, oder? Oder irgendwie so.
Ja, es ist griechisch.
Aber das ist eigentlich ehemals theodisch.
Ja, aber ich meine, ach okay.
Das ist von dort entstanden.
Ich werde da jetzt nicht weiter drüber diskutieren.
Du bist ja auch kein Sprachwissenschaftler, das kann man nicht verzeihen.
Ja. Ja, zumindest für unsere Zuhörer, er hat noch viele weitere Artikel publiziert auf dieser Internetseite, die kann man sich alle durchlesen, die sind alle von ähnlicher Qualität. Genau. Vielleicht kommt nicht überall der Abgehpart vor.
Nee, aber falls ihr mal wissen wollt, warum der Dalai Lama der Lame aus dem Allei ist, dann lest mal den Artikel der Lame Bote. Den ich heute nicht mehr kommen, leider.
Ja. Gut, das war schon jetzt ein sehr, sehr schönes Thema für heute. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ja, glaube uns allen.
Ich glaube, es hat uns wirklich allen viel Spaß gemacht. Aber dann möchte ich noch ein paar kurze Sachen sagen. Einmal habt ihr vielleicht gemerkt, dass es ein paar kleine Probleme bei uns gab, diesmal mit der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie gut Henrik schafft, das wieder alles rauszuschneiden. Aber ansonsten entschuldigen wir uns dafür, aber unsere Technik spinnt ein bisschen. Und wenn ihr uns da helfen wollt, wir haben inzwischen einen Flatter-Link auf unserer Homepage. Also wenn ihr eine Folge besonders gut findet, dann könnt ihr die so anklicken und uns damit irgendwie 30 Cent schicken oder sowas. Und wenn wir oft genug 30 Cent kriegen, dann kaufen wir mehrere Mikrofone für je 30 Cent. Also wenn wir viermal 30 Cent kriegen, dann wäre schon gut. Ansonsten.
Das wäre schon 1 Euro.
Genau. Und fast. Ansonsten haben wir auch sehr viele Vorschläge gekriegt für neue Themen. Und wir reagieren da jetzt nicht auf jede sofort damit, dass wir das in der nächsten Sendung bringen. Also wenn ihr mal ein Thema vorgeschlagen habt und das kommt nicht sofort vor in der nächsten Sendung, nicht traurig sein. Wir freuen uns über jedes Thema, das wir sozusagen noch in der Hinterhand haben. Aber wir müssen halt zum Teil gerade bei kleineren Sachen dann warten, bis es thematisch irgendwie passt.
Ja, aber wir werden versuchen, das in den nächsten Sendungen irgendwo einzubauen an passender Stelle.
Genau, also es waren bisher auch eigentlich immer gute, interessante Sachen. Ja. Also nicht denken, dass wir euch ignorieren oder sonst irgendwas. Ja, ansonsten sind wir jetzt soweit durch, ne, für heute. Ja. Hat sehr gut geklappt. Kurz nochmal unsere Homepage, kennt ihr ja, humoralpathologie.de. Da könnt ihr euren Freunden schicken oder was weiß ich. Dann bitte bewerten bei iTunes und wenn euch das gefällt, auch abonnieren bei iTunes oder was auch immer ihr benutzt für eure Podcasts. Ja, und ansonsten sind wir fertig, ne?
Ja.
Sagen wir nochmal alle Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Und wir sehen uns in der nächsten Dimension.
Der Gepard, das Gehhendepferd, das wegen seiner ungeheuren Geschwindigkeit abgeht, wie die Feuerwehr. Also das abgehende Pferd. Der heißt doch nicht Abgepard, der heißt Gepard. Wenn überhaupt.
Warum war ich nur gestern im Zoo und gehe nicht morgen? Das könnte ich das alles jetzt meiner Freundin erklären.
Ich bin abgeht wie die Feuerwehr. Das ist ziemlich gut.
Der Abgepard.
Das abgeht.
Das erste Mal hast du die Letzte rausschreiben müssen.
Oh, wie blöd ist das denn?
Das wird echt nur noch besser.
Vielleicht. Wie kann man sich sowas ausdenken? Ja, das kann ich echt nicht verstehen, weil der ist dann auch so mit so viel Emotionen dabei und immer die böse Wissenschaft hat. Das ist das Pferd. Wie die Feuerwehr.
Deswegen hören uns doch früher Feuerwächter.
Aber gut, dass ich einfach nicht vorher verraten habe.
Danke.
Ja, Pferd ist abgeht wie die Feuer.
Danke, dass du uns das nicht vorher verraten hast, dass ich jetzt ganz viel Gelächter rausschneiden muss.